Laternenbilder. Manchmal hat ein Autor die Möglichkeit, zu einer Geschichte zurückzukehren und mit ihr zu spielen. Nicht, um sie für ein anderes Medium zu bearbeiten, das sollte er manchmal lieber nicht. Und auch nicht, um sie zu überarbeiten oder zu verbessern. Die Versuchung mag groß sein, aber es ist zu spät. Vor der Veröffentlichung wäre dazu Zeit gewesen, jetzt geht es um neue Bücher, nicht um alte, sondern einfach nur, um mit ihr zu spielen. Jede Erzählung enthält Lücken, Orte, über die nichts gesagt wird, obwohl dort Dinge geschehen und Personen sprechen und handeln und ihr Leben leben. Es hat Spaß gemacht, einige dieser Lücken aufzusuchen und ein wenig darüber zu spekulieren, was dort zu sehen sein könnte. Warum ich diese kleinen Texte Laternenbilder nenne? Ich erinnere mich noch an Holzkästen, in denen mein Großvater bemalte Glasplatten aufbewahrte. Auf den Platten waren Szenen aus der Bibel oder aus Märchen oder aus Gespenstergeschichten oder witzige kleine Stücke mit grotesk aussehenden Figuren abgebildet. Gelegentlich holte mein Großvater seine schwere alte Laterna Magica heraus und projizierte einige dieser Bilder auf eine Leinwand. Wir saßen im verdunkelten Zimmer, in dem es nach erhitztem Metall roch, sahen uns die Szenen an und versuchten, die Geschichte zu verstehen. Wir überlegten etwa, was Paulus mit Rotkäppchen zu tun haben könnte, denn die Bilder kamen nie ganz in der richtigen Reihenfolge aus dem Kasten. Ich glaube, Lord Asriel verwendete im zweiten Kapitel von »Der goldene Kompass« diese Laterna Magica meines Großvaters. Es folgen einige Laternenbilder. Ihre Reihenfolge spielt keine Rolle. Philipp Pullman, Oxford, Februar 2007. Mary glaubt zunächst, die Muleva hätten keine Geschichte. Aber nur, weil die Geschichte, die sie in der Schule gelernt hat, von Politik handelt. Vom Zusammenstoß von Nationalstaaten und vom Aufstieg und Niedergang großer Reiche. Bei den Muleva lernt sie eine ganz andere Art von Geschichte kennen. Die Muleva vergessen nichts von dem, was sie einmal gewusst haben. Ereignisse wie der große Sturm vor 15.000 Jahren, die Entdeckung der Seilfaserpflanze oder der einwöchige Ritt des einzigen Überlebenden des Erdbebens an der Südküste, der mit gebrochenem Rad vor den Fluten fliehen musste, sind die Themen langer, verwickelter Erzählungen, die von Erzähler und Hörern gemeinsam ausgeschmückt und weitergesponnen werden. Mary lebt nicht lange genug bei den Muleva, um herauszufinden, ob sie den Begriff der Dichtung kennen. Ob es sich bei diesen Geschichten um Erinnerungen handelt oder um Erfindungen. Pfefferminzkuchen und Baltimos Neugier, die gezierte, etwas wählerische Art, mit der er daran knappert, der Geschmack von Zucker und Pfefferminz beschwört in Will für den Rest seines Lebens dieses Bild. Er sitzt dann wieder an dem rauchigen kleinen Feuer und hört im Dunkeln den nahen Bach plätschern. In Lyras Welt sind es die Dämonen. In der Welt der Muleva die ölhaltigen Räder. Zwei Arten, das Wirken des Staubs sichtbar zu machen. Die Entsprechung in unserer Welt? Noch einmal Will, diesmal später. Wenn er mit der Messerspitze die winzigen Partikel der Luft abtastet, empfindet er in der Hand und im Kopf ein ganz bestimmtes Gefühl. Ein Gefühl, das keine Berührung braucht, das weiß, ohne zu zerstören, das instinktiv begreift. Will behält diese Fähigkeit sein Leben lang. Als Medizinstudent muss er später gelegentlich eine falsche Diagnose vortäuschen, seine Treffsicherheit hätte sonst womöglich den Verdacht des Übernatürlichen erregt. Als fertiger Arzt braucht er das nicht mehr. Doch bleibt er sein Leben lang damit beschäftigt, seine richtigen Diagnosen zu erklären. Mary geht vollkommen darin auf, mit dem Lack für das Teleskop herum zu experimentieren und ist glücklich. Den Wert des Experimentierens und Probierens hat sie ihrem Kollegen Oliver Payne nie erklären können. Er musste das Ziel immer schon kennen, bevor er dort ankam. Zurück in Oxford schenkt Mary 3 ihrer kostbaren Radbaumsamen einem Wissenschaftler vom Botanischen Garten, einem netten Herrn, der die Bedeutung des Herumexperimentierens kennt. Die Samen keimen und die jungen Pflanzen gedeihen. Mary verrät aber nicht, woher sie kommen. Am Strand verstummt das Alethiometer plötzlich in Lyras Händen, als hätte es sie verlassen. Eine endlose Weite von silbrigem Grün und goldenen und sandfarbenen Brauntönen, das Wispern des Grases im warmen Wind, Sicherheit, Sonne. In der Höhle beobachtet Mrs. Cowter Will abschätzend und Will beobachtet Mrs. Cowter abschätzend. Sie setzen ihre Worte sorgfältig wie Schachfiguren. Jedes Wort beinhaltet unzählige Andeutungen und Drohungen. Beide haben danach das Gefühl, nur knapp mit dem Leben davongekommen zu sein. Die 18-jährige Lyra sitzt konzentriert in Duke Humphreys Bibliothek, vor sich das Alethiometer und einen Stapel ledergebundener Bücher. Sie streicht die Haare hinter die Ohren, klemmt den Stift zwischen die Lippen und fährt mit dem Finger eine Liste von Symbolen hinunter. Pantalaimon hält währenddessen die steifen alten Seiten für sie auf. »Sieh mal, Pantalaimon, hier kann man ein Muster erkennen.« »Also deshalb sind die Symbole in dieser Reihenfolge angeordnet.« Das Gefühl, als scheine plötzlich die Sonne. Und am nächsten Tag, im Botanischen Garten, erzählt Lyra Will davon gleich im zweiten Satz.